Ja, heute geht es eigentlich nur um ein Wort, und zwar um Rühmen. Ich habe mir da echt einen Schädel zerbrochen und dann beim Duschen kam es, die Erleuchtung. Und da möchte ich euch mit reinnehmen in diesen Kampf. Der Bibeltext ist immer noch der gleiche wie das letzte Mal, Römer 5. Die Verse 1 bis 5. Da wir nun aus Glauben gerechtfertigt sind, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir im Glauben auch Zugang erlangt haben zu der Gnade, in der wir stehen, und wir rühmen uns der Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes. Aber nicht nur das, sondern wir rühmen uns auch in den Bedrängnissen, weil wir wissen, dass die Bedrängnis standhaftes Ausharren bewirkt, das standhafte Ausharren aber Bewährung, die Bewährung aber Hoffnung, die Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Die letzte Predigt habe ich beendet mit nochmal einer Zusammenfassung dieser Verse. 4,25, der erstens um unserer Übertretungen willen dahingegeben, zweitens um unserer Rechtfertigung willen auferweckt worden ist. Da wir nun aus Glauben gerechtfertigt worden sind, so haben wir drittens Frieden mit Gott, wir haben viertens durch Christus Zugang zum Gnadenthron und fünftens die Hoffnung der Herrlichkeit, die uns sechstens nie im Stich lässt, weil siebtens die Liebe Gottes in unsere Herzen ausgegossen ist. Wir sind in Christus geborgen. Das soll das nochmal deutlich machen. Diese Punkte haben alle eines gemeinsam. Wir sind in Christus geborgen. Wir sind sicher in Jesu Armen. Der Anfang des Glaubens ist das. Ich hatte ja gesagt, Kapitel 4 beschreibt, wie Glauben geht. Kapitel 5 fängt an, was glauben wir jetzt eigentlich? Ja, das sind die Anfänge des Glaubens. Und so fängt kindlicher Glaube an. Nicht du musst. Du musst ist Religion. Und wir sind nicht religiös. Das sind Verheißungen Gottes wie Felsblöcke, an die wir uns im Vertrauen klammern und die unser Glaube umschlingt. Diese Aufzählung gipfelt vorerst in diesem fünften Punkt, der Hoffnung der Herrlichkeit. Punkte 6 und 7 sind Ableitungen daraus. Und was wir das letzte Mal noch gar nicht betrachtet haben, war dieses dreifache Rühmen, das geht los in Kapitel 5, Vers 2. Und wir rühmen uns der Herrlichkeit Gottes. Wir haben dieses Rühmen noch einmal in Vers 3. Wir rühmen uns auch in den Bedrängnissen. Und dann noch mal in Vers 11. Wir rühmen uns auch Gottes durch unseren Herrn Jesus Christus. Und heute geht es also ausschließlich um dieses Rühmen. Die Frage, die ich mir so gestellt habe, ist, was bedeutet das eigentlich erstmal? Und ist dieses Rühmen ein Teil unseres Tageserlebnisses? Das, was wir am Tag so erleben? Indem wir stille Zeit machen, indem wir uns mit Menschen unterhalten, und wissen wir überhaupt, was gemeint ist? Und wieso ist uns das vielleicht merkwürdig fremd? Ich hatte ja eingeladen zum Austausch, nicht nur mit mir, sondern auch untereinander. Wir können die Predigt nachhören, wir können sie auch wieder schriftlich mitnehmen. Ich habe sie hier vorne hingelegt. Im Anhang ist da noch ein besonderes Blättchen, was wir uns hier gleich noch an der Leinwand angucken. Ich habe Rückmeldung gekriegt, letzten Sonntag gleich nach der Versammlung oder ja fast noch während. Das war sehr schön. Ich habe Rückmeldung gekriegt über WhatsApp. Das war auch sehr ermutigend. Und ich kann euch nur bitten, denkt zu Hause darüber nach. Legt euch die Bibel auf den Tisch, euer Mitschreibbuch, die Predigt in Schriftform. Und dann hört ihr das nochmal nach und dann könnt ihr das nochmal auf diese Weise aufarbeiten, und so rauscht das nicht an euch vorbei, sondern ihr könnt euch dazu Gedanken machen. Und ich habe da schon mal ein paar Gedanken vorweggenommen. Was ich aufzeigen will, ist, warum fällt vielen von uns oder vielleicht sogar uns allen das Rühmen so schwer? Vielleicht bin ich ja der Einzige, ich glaube nicht. Ich glaube, wenn ich uns so betrachte, wenn ich uns im Alltag hier und da dann doch erlebe, dann ist das mit dem Rühmen so eine Sache. Wir wissen kaum, was Rühmen heißt. Oder kann mir das jemand mal eben so ganz schnell erklären? Ich habe nachgeschaut. Es heißt anpreisen, belobigen, glorifizieren, loben, verherrlichen, verklären, würdigen und so weiter. Weihrauch streuen, ja, Lob preisen, belob hudeln und so weiter. Wenn ich jetzt aber das auf unsere Satzkonstruktion anwende, ja, man kann auch sagen, man ist stolz drauf oder man gibt an, ja, man haut so richtig auf die Sahne, ja. Ich weiß aber nicht, ob das wirklich damit gemeint sein kann, angeben. Es ist vielleicht der Versuch einer Erklärung, aber ich habe es also nicht so richtig gefunden. Ich habe noch ein bisschen weiter gesucht. Im Duden habe ich dann eine Erklärung gefunden, die hieß, sich glücklich schätzen, vorweisen zu können. Und wenn ich das jetzt auf unsere drei Stellen anwende, dann heißt das, ich schätze mich glücklich, die Hoffnung auf die Herrlichkeit vorweisen zu können und auch das in Bedrängnissen. Ich schätze mich überhaupt glücklich, durch Jesus Christus eine Verbindung zu Gott vorweisen zu können. Naja, also guck schon so. Wenn man mit dieser oberflächlichen Erklärung zufrieden ist, könnte man das auch so stehen lassen. Sich glücklich zu schätzen ist etwas, was eher in mir selbst abläuft, ohne dass es andere Menschen sonderlich tangiert. Und in etwas vorweisen zu können, ist zwar ein öffentlicher Aspekt vorhanden, aber ich finde, das ist insgesamt noch ein bisschen schwach, denn Rühmen kommt von Ruhm. Und Ruhm ist weitaus mehr als, ich schätze mich glücklich vorweisen zu können. Wie wäre es, ich schlage euch was vor, das war der Einfall in der Dusche, ich preise mich glücklich wegen der Hoffnung auf die Herrlichkeit des Herrn. Ich preise mich glücklich. Jetzt war ich war so glücklich, ich habe das gleich beim Frühstück erzählt. Hanno war auch dabei, sagte, damit habe ich noch mehr Schwierigkeiten als mit der ersten Formulierung. Ja, mit Preisen. Das hat etwas mit Anpreisen zu tun. Und das kann ich in meinem stillen Kämmerlein machen. Da kann ich mich glücklich preisen. Ich kann mich im was auch immer für einen Rahmen unter euch glücklich preisen. Ich kann mich aber auch öffentlich glücklich preisen. Es deckt alles ab. Ja, so wie unser Enkel sagte, Mama, weißt du was, wenn ich Jesus nicht kennen würde, dann würde ich heulen. Ja, da hat er auch mit seinen 6 Jahren so ein bisschen Herrlichkeit auch verstanden und schon gepriesen gegenüber seiner Mutter. Das hat natürlich gleich seine vorlaute Schwester auf den Plan gerufen, die sagte, ha, 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 würdest du gar nicht, weil wenn du ihn nicht kennen würdest, würdest du ihn nicht kennen, wüsstest du ja nicht, wer er ist. So, okay, aber der Preis bleibt bestehen, der Lobpreis. Manchmal habe ich mir gedacht, kann man ein Wort am besten erklären, wenn man es mit dem Gegenteil versucht? Also, dass man das Gegenteil erklärt und über diesen Schlenker sozusagen dann einem bewusst wird, was das eigentliche Wort, was man erklären möchte, bedeutet. Und das habe ich mal versucht und ich bin mal gespannt, wie ihr damit klarkommt. Es ist jetzt keine Wort-für-Wort-Auslegung hier, denn wir sind ja im Römerbrief auf einem bestimmten Weg irgendwohin und dieser Weg ist vorgezeichnet im Text und ich werde im Laufe des Textes darauf hinkommen, was wir eigentlich auch noch mit berücksichtigen müssen, wenn wir den Gesamtzusammenhang berücksichtigen wollen. Das Gegenteil von Rühmen ist Schämen. Und ich möchte es ganz kurz vorwegnehmen, damit ihr gleich nicht die Orientierung verliert. Ich werde es am Ende auch nochmal aufzählen. Rühmen und Schämen hat etwas mit meiner Identität zu tun. Das stelle ich jetzt einfach nur mal so darüber. Vergesst es nicht. Rühmen und Schämen hat etwas mit meiner Identität zu tun. Wenn man sich einer Sache schämt, hält man damit hinterm Berg. Sagt man ja so, ne? So als Redewendung. Wenn es hinterm Berg ist, da sieht man gegenüber das ja nicht. Das ist ja dahinter, hinter der Bergkuppe. Wenn ich mich einer Sache aber rühme, dann stelle ich es auf den Berg, damit jeder es sieht. Anders ausgedrückt, wenn ich mich schäme, verberge ich etwas. Wenn ich mich etwas rühme, stelle ich es auf einen Sockel. Ich exponiere etwas und damit wird es zum Exponat. Das ist ein Ausstellungsstück, das von jedem bewundert und gesehen werden kann. Niemand aber zündet ein Licht an, sagt der Herr Jesus, und setzt es an einen verborgenen Ort, auch nicht unter den Scheffel, sondern auf den Leuchter, damit die Hereinkommenden den Schein sehen. Was ist mit uns? Was ist Scham? Woher rührt sie? Und was hat das mit Versen 2, 3 und 11 hier in unserem Kapitel 5 zu tun? Bevor Gott Adam auf seine Sünde anspricht, hat er sich versteckt, denn er bekam Angst. Aber natürlich hat das nichts geholfen, und als Adam erkennt, dass das nichts hilft, steht Adam nicht zu seiner Sünde, sondern er verweist auf Eva. Und er gibt Gott noch so einen kleinen mit, indem er sagt, die Frau, die du mir an die Seite gestellt hast, die hat das gemacht. Also Gott hat selber Schuld, hätte Adam eine andere Frau gegeben, wäre das alles nicht passiert. Ja, also das ist schon eine gewisse Dreistigkeit, finde ich auch schon dabei. Man merkt schon, wie die Sünde gegriffen hat. Also die Frau, und Gott wendet sich an die Frau und Eva sagt, nein, ich nicht, das war die Schlange. Sie steht nicht dazu, sondern schiebt es der Schlange zu. Und wir erkennen, Adam und Eva waren ja überhaupt nicht in der Lage, mit dieser völlig neuen Situation umzugehen. Was war diese neue Situation? Ich möchte es mal so ein bisschen herauskristallisieren. Gott hatte eine Norm gesetzt. Innerhalb dieser Norm hatten die beiden ihre Identität. Sie waren Gottes Geschöpfe, die in Eintracht mit ihm lebten. Und jetzt fielen sie aus dieser Norm, sie fielen aus ihrer Identität und waren plötzlich Sünder geworden. Ist logisch, oder? Sie gehörten nicht mehr dazu, sie mussten sich neu orientieren. Sie waren jetzt nicht mehr in Gott, sondern sie waren in Adam. Und das ist ein Thema, das wird uns in den nächsten Versen ab 5, Vers 12 begegnen. In Adam und in Christus. Ja? Wir leiten schon mal darauf hin. Womit die beiden gar nicht klarkamen, war Schuld, weil sie Schuld vorher nicht kannten. Das heißt, das Prinzip sieht so aus. Durch eine Normverletzung begebe ich mich aus der mir zugedachten Rolle, aus der mir zugedachten Identität. Und diese mir zugedachte Identität stimmt nicht mehr mit der Wirklichkeit überein. Und diese Diskrepanz, also dieser Unterschied, lässt mich nicht oder nicht mehr dazugehören. Ich stehe allein da, ausgestoßen, und das beschämt mich. Ich bin nicht mehr anerkannt, ich bin nicht mehr wertgeschätzt und ich bin nicht mehr dazugehörig. Und wir kennen von uns selber, wie es dann weiterläuft. Man versucht, seine eigene Schuld zu verdecken, zu vertuschen oder schiebt es jemand anders zu. Nach dem Motto, das war schon, das war der andere oder die Umstände waren schuld. Adam und Eva waren die Entdecker der Schamkultur. Ja, sie waren die damit zuerst konfrontiert wurden und da irgendwie mit klarkommen mussten. Das ganze Alte Testament hindurch lebten die Menschen allgemein und auch Israel in einer Schamkultur. Das können wir sogar im Römerbrief nachlesen, Kapitel 2, in den Versen 14 und 15. Da heißt es nämlich von den Heiden, die das Gesetz nicht haben, doch von Natur aus tun, was das Gesetz verlangt, so sind sie, die das Gesetz nicht haben, sich selbst ein Gesetz. Da sie ja beweisen, dass das Werk des Gesetzes in ihre Herzen geschrieben ist. Was auch ihre Gewissen bezeugt, dazu ihre Überlegungen, die sich untereinander verklagen oder auch entschuldigen. Also hier war es das schon. Sie haben sich untereinander der Dinge beschuldigt, die sie selber getan haben. Es gab aber auch im Alten Testament Ausnahmen, wie wir zum Beispiel bei David im Psalm 51 sehen. Ja, lest euch das mal durch bei eurer Bibelarbeit. Das wollen wir jetzt ja wegen der Zeit nicht machen. Ja, David hat erkannt, was Schuld ist. Allerdings musste Nathan auch tüchtig mit nachhelfen. Gott hat Jahrhunderte drauf verwendet, Israel, und zwar nur Israel, mit Hilfe der Opfer auf eine alternative Kultur vorzubereiten. Und das war die Schuldkultur. Warum? Jetzt wollte ich mal hier die Technik bemühen. Ich habe das mal, muss ich da auf On drücken, ja? So ein großes Pult und ich komme mit dem Platz schon nicht mehr klar. Kommt da hier irgendwas? Ach nee, muss ich ja. Wo muss ich denn drauf drücken, Hanno? Ah, kommt schon. Okay. Packt das jetzt? Das ist immer so die Erfahrung mit der Technik. Ich bin schon so gebrieft. Muss ich jetzt noch was machen, Hanno? Ja, in der Regel zeichnet sich ja Technik dadurch aus, dass sie nicht funktioniert. Wäre nicht ganz so wild, weil ihr findet das im Anhang an das Manuskript. Wow, danke. Also, das habe ich aus Wikipedia einfach mal so rausgeholt. Und um das so ein bisschen zusammenzuschrumpfen, habe ich da auch noch eine kleine Präsentation von gemacht. Die sehen wir hier. Also wir haben hier die Gegenüberstellung von der Schuld-Linkskultur und der Schamkultur rechts. Wenn ihr, das habe ich gesagt, das ist ein bisschen zusammengeschrumpft. Wikipedia ist eine weltliche Plattform. Von daher habe ich das so ein bisschen auf unsere Sicht zurechtgeschnitten. Wir sehen, Gott prägt das Gewissen über wenige Propheten, Eltern und Rabbiner. Die Quelle bleibt Gott. Es ist dir gesagt, du Mensch, was gut ist und recht vor den Augen Gottes. Rechts haben wir genau das Gegenteil. Eine große Anzahl von Personen, also sozusagen die Gesellschaft, prägt das Gewissen. Das sind Großfamilie, Fremde, irgendwelche Götter, die Maßstäbe setzen, die ja jeden Tag verändert werden können. Gott setzt einen Maßstab, heilig und gerecht, und hier wird plötzlich in der Schamkultur setzen diese Menschen. Wir bekommen dadurch ein Gewissen, und in der Schuldkultur nennt man das eine intrinsische Normüberwachung durch das eigene Gewissen, das ja von Gott geprägt wurde. In der Schamkultur haben wir genau das Gegenteil, eine extrinsische Normüberwachung durch Fremdüberwachung anderer Personen, Geister und Götter. Also da hast du gar kein eigenes Schuldempfinden, sondern das, was andere sanktionieren, bemühst du dich erstmal irgendwie zu vertuschen oder dich dagegen zu wehren. Und wenn es denn tatsächlich zu einer Normverletzung kommt, dann wird das aus der Schuldkultur dieses innere Gleichgewicht, das durch das Gewissen hervorgerufen wird, sofort erschüttert und wird als Bestrafung erlebt. Und im Bewusstsein dessen wird ein sogenannter Entlastungsmechanismus in Gang gesetzt, das ist die Buße. Ich erkenne meine Schuld, ich tue Buße darüber und bekenne das und bitte um Vergebung. Bei der Schamkultur geht das ganz anders ab. Die Störung des inneren Gleichgewichts von außen, nicht von innen, von außen, im Falle, dass die Tat anderen normverletzend erscheint. Wenn die sagen, alles gut, da habe ich keine Norm verletzt, weil es nämlich keine Norm gibt, die bindend ist. Ja, sofort nach Bewusstwerden dieses externen Bewusstwerdens der Normverletzung wird ein Schamgefühl erlebt, das als Bestrafung gefunden wird. Und das wiederum aktiviert einen Abwehrmechanismus, der sich hauptsächlich gegen die externe Wertung richtet. Also gegen den, der den Vorwurf macht. Also es gibt ja in unterschiedlichen Kulturen auch unterschiedliche Arten von Schamkultur. Wenn wir zum Beispiel an die arabischen Kulturen denken, wenn du demjenigen einen Fehler vorwirfst, kannst du, wenn du Pech hast, ein Messer im Rücken haben. Ja, weil man den ausschaltet, der die Kritik macht. Man ist überhaupt gar nicht bereit, irgendwas einzusehen. Und wenn, dann muss es irgendwie wieder gut gemacht werden. Bei den Japanern ist das ganz anders. Es ist auch eine Schamkultur. Aber wenn da jemand durchs Abitur fällt, dann bringt er sich um. Ja, und nicht den Lehrer, der das da zensiert hat. Also ich hoffe, ihr habt so ungefähr verstanden, worum es mir geht. Unterschied zwischen Scham- und Schuldkultur. Wer missbaut, kann auch dazu stehen. Das ist so ein Spruch, den hört man öfters. Ja, den sage ich mir manchmal auch selber. Warum? Weil es Buße und Umkehr und Vergebung gibt und die Vergebung ist allein durch Jesus Christus möglich. Denn er ist das Lamm und er hat die Schuld der Welt getragen. Das ganze Neue Testament hindurch ist die Zeit der Schuldkultur. Durch die Vergebung in Christus kann ich ohne Gesichtsverlust vergeben, beziehungsweise um Vergebung bitten und Buße tun. Überall, das können wir beobachten, wo sich das Christentum ausgebreitet hat, ist es überwiegend zu einer Schuldkultur gekommen. Da gibt es natürlich auch unterschiedliche Mischgrade. Und interessanterweise hat schon 2001 der evangelikale Theologe Thomas Schirmacher die folgende These aufgestellt, dass die westliche Welt derzeit das Ende der bisher umfassendsten Schuldkultur der Geschichte und einen Rückfall in eine auf reine Außenwahrnehmung des Menschen orientierte Schamkultur erlebe. Indem wir erleben, wie die Schuldkultur wieder zur Schamkultur wird, sehen wir den Rückfall oder den geistlichen Abfall. Einmal der Welt um uns herum, die ja durchs Christentum geprägt wurde. Ich möchte nochmal dieses Buch empfehlen, was das Christentum angerichtet hat. Wie hieß das noch? Wie das Christentum die Welt veränderte. Ja, so genau. Sehr interessant. Das war nämlich doch einiges. Und hier merken wir wieder, der Maßstab ist nicht mehr Gott, sondern die Gesellschaft. Warum jetzt, fragt ihr euch, diese Vorgeschichte? In der Welt, in der ich lebe, oder die Welt, in der ich lebe, setzt eine Norm. Der natürliche Mensch wird in die Stellung und damit auch in den Zustand des Sünders hineingeboren. Weil er ein Sünder ist, sündigt er auch. Er ist in Adam. Er lebt in einer Schamkultur. Das ist seine Identität, in Adam. Er lebt in der Norm. Und jetzt bekehrt sich dieser Mensch zu Jesus Christus. Er wechselt die Fronten. Durch die Bekehrung ist er nicht mehr in Adam, er ist jetzt in Christus. Er fällt aus der Norm, er fällt aus seiner weltlichen Identität, er gehört nicht mehr dazu. Und Paulus hat das zu spüren bekommen, schmerzhaft. Das wird diesem Menschen negativ honoriert und sein Frontenwechsel wird sanktioniert. Er schämt sich. Also nicht Paulus schämt sich, sondern der normale Mensch, der aus dieser Weltkultur herausfällt, weil er sich bekehrt hat. Seine anfängliche kindliche Freude über die Vergebung wird von der Welt und ernüchterten Christen ganz schnell zusammengestaucht. Und übrig bleibt ein schales Gefühl der Scham, ein moralischer Druck, besser als die Welt zu sein. Und jetzt schämt er sich nicht nur gegenüber der Welt, sondern auch noch gegenüber seinen Brüdern und Schwestern, da er den moralischen Maßstab, der an ihn gestellt wird, nicht halten kann. Er flüchtet sich in Scheinheiligkeit und Selbstgerechtigkeit und am Ende gibt er frustriert auf. Und wisst ihr was? Die Gemeinden sind voll davon. Voll von frustrierten Christen, weil es nicht so klappt, wie man es ihnen sagt, dass es klappen müsste. Von denen, nämlich bei denen es genauso wenig läuft. Das passiert, wenn ausschließlich 4,25a gelehrt wird. Um unser Übertretung willen dahingegeben. Da steht da. Und das ist auch richtig. Und da kann ich nur sagen, ja, Amen. Aber das ist nur der Anfang. Wenn ich gelehrt werde, dass meine komplette Identität ausgetauscht wurde, freue ich mich zwar meiner Vergebung, lebe aber im Grunde weiter wie bisher. Und das macht mir dann das Leben schwer, weil ich im Grunde zwei Identitäten lebe. Wenn ich nicht weiß, wer ich bin, kann ich auch nicht sein, was ich bin. Ja, den Satz müsst ihr euch mal merken. Wenn ich nicht weiß, wer ich bin, kann ich auch nicht sein, was ich bin. Wenn ich gelehrt werde, dass ich zwar gerechtfertigt, aber immer noch ein Sünder bin, wie das nämlich die Reformatoren und die reformatorischen Theologen tun, wird mir der Identitätswechsel verweigert. Ich versuche, mein Kreuz auf mich zu nehmen und zerbreche dran. Das alles ist nur die halbe Wahrheit. Die volle Wahrheit ist, ich bin jetzt in Christus. Und genau das fängt Paulus ab 4,25 an zu lehren. Unsere neue Identität. Und wir tun gut daran, gut zuzuhören. Manche Christen sind wie kleine Kinder, weiß ich schon alles. Und plötzlich liegen sie auf der Nase. Also, in Christus sind wir zwar noch in der Welt, aber nicht mehr von der Welt. Wir sind Außerirdische. Wir sind Außerirdische. Ja? Oh, Leute, wo ist meine Untertasse? Ich will hier weg. Aber überlegt das mal. Wir sind zwar in dieser Welt, aber nicht von dieser Welt. Wir sind Außerirdische. Wir sind Himmelsbürger. Wir haben mit dieser Welt abgeschlossen. Wir warten mit Abraham auf die Stadt, die feste Fundamente hat, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. Der Abschied ist gemacht. Welt, gute Nacht. Wer den Abschied nicht gemacht hat, wer noch immer mit den Wölfen heult und sein Fähnchen nach dem Wind hängt, wer noch immer zur Welt gehören möchte, wer nicht weiß, dass er in Christus eine Neuschöpfung ist, wer noch immer nach den alten Kriterien lebt, Leute, der muss sich für die Hoffnung auf die Herrlichkeit schämen. Und wenn er sich schämt, rühmt er sich nicht. Und das ist unser Problem. So bin ich also über die Frage, was ist denn das Gegenteil von Rühmen, nämlich Schämen, dahin gekommen, was Rühmen eigentlich ist. Das ist das Bewusstsein meiner Identität in Christus. Und derer kann ich mich wirklich rühmen. Ja, wer noch nicht weiß, dass er eine Neuschöpfung ist, der kann das ja auch gar nicht. Nochmal in Kürze, ich fasse das nochmal zusammen, was ich vorhin schon mal erwähnt habe. Ob ich mich schäme oder rühme, ist eine Sache der Identität. Und jetzt heißt es, wir rühmen uns mit Paulus der Hoffnung auf die Herrlichkeit. Also die Ewigkeit gehört uns. Der Himmel gehört uns. Die Herrlichkeit ist unser. Wir haben etwas, was die Welt nicht hat. Und das tragen wir stolz vor uns her. Damit können wir angeben. Damit können wir sagen, ich habe was, was du nicht hast. Und ich weiß ganz genau, das willst du auch haben. Müsstest du haben wollen. Also wir sind nicht stolz, weil wir es selbst erarbeitet hätten, sondern weil wir es von dem geschenkt bekommen haben, von dem genau sich die Welt abgewandt und von dem sich die Welt emanzipiert hat. Was heute auch in der ersten Stunde durchgeklungen ist. Ja, die Schöpfung nach Gottes Bild hat sich von ihm abgewandt. Ja, wir sind stolz darauf wie Kinder, die etwas ganz, ganz Schönes von ihrem Papa geschenkt bekommen haben. Könnt ihr euch das vorstellen, wenn ich etwas, was ich als Kind schätze, wenn ich das wirklich in Ehren halte? Also wenn wir bei meiner Mutter zu Hause sind, sie besuchen, da hat sie so eine Kiste mit Spielzeug drin. Da haben dann auch unsere Kinder mitgespielt, als sie dann klein waren. Und jetzt steht sie in der Garage. Und wenn ich dann mal in der Garage bin, dann krame ich in dieser Kiste. Und in dieser Kiste befindet sich, inzwischen ist es ein Wrack, ein Auto, ein Modellauto, in dem man nämlich Kofferraum und Motorhaube und die Türen aufmachen konnte und das Lenkrad bewegen konnte. Vorne gingen die Räder hin und her. Ist alles Schrott, ja. Es ist alles nur noch, es ist kaum noch zu erkennen, weil es so bespielt wurde. Und das nehme ich dann in die Hand. Da hat mein Papa mir geschenkt. Und zwar hat er mir das auch angekündigt, wenn ich ganz brav bin, dann bekomme ich das. Ich weiß jetzt nicht, ob ich wirklich brav war, aber jedenfalls hatte mein Vater den Drang, mir das Ding zu schenken. Ja, und so nach 55 Jahren habe ich das immer noch in lieber Erinnerung. Da gibt es noch das eine oder andere, will ich jetzt nicht weiter darauf zu sprechen kommen. Ich wollte euch nur erklären, was sie damit meinte. Das hat mein Papa mir geschenkt. Das halten wir in Ehren, das ist so kostbar. Und wenn dem was angetan wird, das ist nämlich für uns das Evangelium, die Hoffnung der Herrlichkeit, sind wir traurig und zornig und dann fangen wir an, das zu verteidigen. Dann holen wir unser Schwert raus. Ja, bitte lasst eure Bazooka zu Hause im Schrank. Ich meine Apologetik heißt das, ja, wenn wir unser Schwert rausholen. Das Schwert ist das Wort. Wir verteidigen das Evangelium mit dem Wort Gottes. Aber für die Welt sind wir aus der Norm gefallen. Und wer Christus nicht will, der will auch nicht die sein. Haben sie den Hausherrn Beelzebul genannt, wie viel mehr seine Hausgenossen? Paulus schämt sich nicht, sagt er in 1,16. Ich schäme mich des Evangeliums nicht. Sondern er rühmt sich, wie er hier schreibt. Und wir rühmen uns mit ihm. Er preist sich glücklich. Und damit begibt er sich demonstrativ aus der ihm von der Welt zugedachten Rolle. Und die Welt honoriert das mit Bedrängnis. Und damit kämen wir jetzt zu dem Stichpunkt Bedrängnis. Aber das machen wir heute nicht mehr. 2. Korinther 4 und 5 und 11 sind voll mit den Bedrängnissen, wo Paulus davon auch ganz freimütig erzählt, was er für Bedrängnisse erlebt hat. Und trotzdem stellt sich Paulus hin und rühmt sich, wo er geht und steht. In jede Stadt, in die er kommt, geht er zuerst in die Synagoge und rühmt sich. Er preist sich glücklich und versucht, die anderen, denen er begegnet, zu überzeugen. In den Städten, durch die er kommt, preist er sich glücklich, er rühmt sich. Und sein Rühmen gehört zu ihm wie jedes andere Körperteil. Es ist nämlich seine Identität. Und wie viele Menschen sind durch Paulus direkt und indirekt zum Glauben gekommen? Vielleicht wollen wir uns mal lösen von dem Klein-Klein, von dem Geplärr dieser Welt. Und uns überlegen, wir stecken ja nach wie vor in den Abläufen dieser Welt, aber mit was für einer Perspektive? Und ob wir diese Perspektive wahrnehmen, hängt ganz von dem Bewusstsein unserer Identität ab. Ab 4,25 steigt Paulus in dieses Thema ein und dieses Thema wird uns bis 8,39 begleiten. Das ist das Thema. Was dürfen wir jetzt glauben? Und in diesen ersten 6 Versen, wenn wir 4,25 noch mit dazu nehmen, haben wir die ersten 7 Glaubensgründe. Kindlicher Glaube. Und das müssen wir uns, da dürfen wir nicht bei dem ersten Punkt stehen bleiben, der um unsere Übertretung willen dahingegeben ist. Das ist nur der Anfangspunkt. Um unserer Rechtfertigung willen auferweckt worden. Ja, wir sind aus Glauben gerechtfertigt. Wir haben Frieden mit Gott und Zugang zu seiner Gnade. Und rühmen uns der Hoffnung der Herrlichkeit Gottes. Und das tun wir auch in den Bedrängnissen. Und was das bedeutet, hier baut das ja ein nach dem anderen auf, das schauen wir uns nächsten Sonntag an.